Literaturradio Bayern. Kanal LRB. Die Welt ist ein Komödienhaus. Max Reinhardts musikalische Prägungen von Dagmar Savall. Die Welt ist ein Komödienhaus. So beginnt ein altes Wiener Lied. Die Melodie ist eine Paraphrase des Hobeliedes. Da streiten sich die Leute herum, von Konradin Kreutzer aus Ferdinand Raimunds »Der Verschwender«. Der Text des Liedes liest sich wie Anweisungen für einen Regisseur. Vielleicht hat es der junge Max Reinhardt irgendwo, irgendwann einmal gehört, vielleicht im Prater auf einer Stegreifbude, auf der Bühne eines Vorstadttheaters. Die Einladung zum Kongress Max Reinhardt und Stupava war Anlass und Anregung zugleich, nach Spuren zu suchen, welchen musikalischen Anregungen, Inspirationen der Theatermann Reinhardt gefolgt sein könnte. Zuerst in Wien, wo er aufgewachsen ist, dann in Berlin, wo er Karriere gemacht hat. Beschreibungen, Darstellungen, Analysen und so weiter über den Regisseur, den Schauspieler Max Reinhardt, über den Theaterdirektor, seine Marketingstrategien, den Event- und Festivalmacher gibt es reichlich. Nur sein Musikverständnis, über sein Verhältnis zum Musikalischen ist noch vieles offen, unentdeckt. Nach der Lektüre von Gottfried Reinhardts Erinnerungen an seinen Vater, der Liebhaber, musste ich feststellen, sie war wenig hilfreich, sie war eher kontraproduktiv. Da gibt es Aussagen wie: Max Reinhardt nahm der Musik das Störende, das Dominierende, wenn er inszenierte. Oder: Max Reinhardt lehnte die Illusionsstörende, von Bühnengeschehen ablenkende, durch die Orchesterpulte beleuchtete Präsenz eines Kapellmeisters ab. So die subjektive Einschätzung Gottfried Reinhardts. Ich meine, Max Reinhardt hätte beim Umbau des Deutschen Theaters keinen Orchestergraben mit eingeplant, wenn ihn Orchester, beleuchtete Pulte, der Kapellmeister gestört, respektive nicht in sein theatralisches Konzept gepasst hätten. Die Namen der Komponisten, die mit Reinhardt zusammengearbeitet haben, sind bekannt. Die Zusammenarbeit zwischen Erich Wolfgang Korngold und Max Reinhardt ist ein besonderes Kapitel in der Biografie beider Künstler. Wie die Zusammenarbeit zwischen Regisseur und Musiker tatsächlich abgelaufen ist, davon wissen wir nur Bruchstücke. Der Blickwinkel der allgemeinen Berichterstattung über eine Inszenierung ist theatralisch ausgerichtet. Licht und Lichtregie, die Bühnentechnik, die Bühnenausstattung sind weitgehend berücksichtigt. Der musikalische Mitspieler hingegen oft vernachlässigt. Bleibt marginal, oft auch unerwähnt. Die Ursache dafür mag vielerlei Gründe haben. Nur wenig authentisches Notenmaterial zu einzelnen Inszenierungen, wenigstens bis jetzt, ist nachweisbar. Die Teilnachlässe von Max Reinhardt enthalten kein Notenmaterial. Häufig wurde auch nur handgeschriebene, kopierte Noten benutzt und, wie Theater üblich, nach Ablauf einer Inszenierung irgendwo abgelegt, vergessen, verschwunden. Nur so viel zur Gesamtsituation. Bei dem Notenmaterial der Komponisten, der Bühnenmusiker sowie den Regieunterlagen von Max Reinhardt ließe sich das tatsächliche Ausmaß des musikalischen Anteils, das Verwobensein von Wort und Ton, in einer Inszenierung konkreter einschätzen. Ein langjähriger Mitarbeiter von Max Reinhardt hat 1919 in einem Artikel einen kursorischen Einblick in die Zusammenarbeit gegeben. Der Komponist Einar Nilsson, Gottfried Reinhardt bezeichnete ihn als Musikmanager, analysiert in seinem Artikel in der Publikation »Reinhardt und seine Bühne«, wie Max Reinhardt Musik für seine Inszenierungen vorbereitet, in seine Regie eingearbeitet hat, welche Rolle er innerhalb einer Inszenierung der Musik als Mitspielerin zuteilt. Musik übernimmt die Funktion der Illustration bestimmter Stimmungen, unterstützt, hebt hervor, trägt zur Überhöhung der Bildwirkung bei. Musik, und dazu zählen auch Geräusche, ist Stimmungsfaktor. Donnern, Heulen oder ähnliches erzeugt Angst und Schrecken. Ein Impromptu von Franz Schubert oder Frédéric Chopin versetzt den Zuschauer in Träumerei, Verliebtheit oder ähnliches, vergleichbar der Programmmusik oder der Filmmusik. Die Anweisungen im Regiebuch geben den Titel, die Form zum Beispiel fiktiv Menuett und den Komponisten an. Andere Angaben fehlen. Wie zum Beispiel eine Originalkomposition oder eine Bearbeitung gespielt werden. In welcher Tonart steht das ausgewählte Stück? Klangvorstellung, Klangfarbe, Instrumentation und so weiter. Das ergibt zusammengenommen Auskunft darüber, welche Rolle das gewählte Musikstück spielen wird und soll. Aber enthält keine Aussage über die Wertigkeit, die ästhetische Vorstellung der tatsächlichen Rolle des musikalischen Mitspielers. Klangfarbe, Klangvorstellung, hell oder dunkel und so weiter. Erster Teil, Spurensuche in Wien. Max Reinhardt ist in der Wiener Vorstadt aufgewachsen. Dort beginnt seine Schauspielerlaufbahn. Das Alltagsleben in den Vorstädten war von vielerlei Geräuschen und von viel Musik bestimmt. Da gibt es die Lavendelfrauen mit ihrem eintönigen diatonischen Singsang, die Scherenschleifer und viele andere vazierende Handwerker, den Harfenisten, den Werkelmann. Da ist der Geiger, der manches Mal in Begleitung einer Sängerin, eines Sängers auftritt und für wenige Heller in den dunklen Hinterhöfen etwas vorträgt, Klang in den grauen Alltag bringt. Die Musik aus den Wirtshausgärten rundet das akustische Alltagsleben ab. Anfangs der 1940er Jahre im New Yorker Exil begann Max Reinhardt mit der Niederschrift seiner Erinnerungen. In vielen Variationen begonnen, nie vollendet. Sie sind, wie viele ähnliche Aufzeichnungen, die in der Emigration, auf der Flucht vor dem braunen Terror entstanden sind, diese Erinnerungen erzählen von unwiederbringlichen Verlusten, von der eigenen Identität, von einer untergegangenen Welt. Man muss sie mit verstehenden Augen sehr behutsam lesen. Dann findet man in diesen Aufzeichnungen wertvolle Details zu Biografie und Werk, Spurenelemente. Arthur Kahan erzählt in seinem Tagebuch eines Dramaturgen, wie er den Schauspielschüler Reinhardt auf der 4. Galerie, das ist der Stehplatz im Burgtheater, kennengelernt hat. Berlin 1902. Der Zufall ist oft der beste Regisseur. Max Reinhardt und Kahane begegnen sich im Café Monopol in der Friedrichstraße 100. Das Café Monopol ist kein gewöhnliches Café. Es ist um 1900 die Künstlerbörse von Berlin. Reinhardt und Kahane setzen sich in eine ruhige Ecke, beginnen ein ausführliches Gespräch. Max Reinhardt hat soeben das neue Theater, das Theater am Schiffbauerdamm, als Direktor übernommen. Er sucht einen Dramaturgen. Er erläutert Kahane seine Ideen. Kahane hat dieses Gespräch, eigentlich war es ein Monolog, notiert und in dem Kapitel Max Reinhardt in seinem Tagebuch eines Dramaturgen veröffentlicht. Es ist ein bemerkenswerter Text. Er jongliert sprachlich zwischen musikalischen Begriffen, theaterpraktischen Vergleichen und Alltagssprache. Max Reinhardt spricht für ein unsichtbares Publikum. Der Zuhörer erlebt bildhaft, akustisch unterlegt, was dem jungen Theaterdirektor Max Reinhardt wichtig ist, was er will. Das Diktum »Will ein Theater, das den Menschen wieder Freude macht«, ist zum geflügelten Wort geworden. Plötzlich erinnert sich Max Reinhardt an einen gemeinsamen Konzertbesuch in Wien. Erinnern Sie sich an jene köstlichen Wiener Abende, die wir im Bösendorfer Saale erlebten, wenn das Rosé-Quartett Kammermusik von Haydn, Mozart und Beethoven spielte? Etwas Ähnliches möchte ich erreichen. Das, was mir vorschwebt, ist eine Art Kammermusik des Theaters. Sein Vorbild für die Kammerspiele in der Schumannstraße in Berlin ist das Erlebnis Bösendorfer Saal. Stefan Zweig in der Welt von gestern über den Bösendorfer Saal. War dieser kleine Konzertsaal, der ausschließlich der Kammermusik vorbehalten war, ein ganz unkünstlerisches Bauwerk und nur durch eine Holzverschalung völlig prunklos zu musikalischen Zwecken adaptiert. Aber er hatte die Resonanz einer alten Violine. Er war den Liebhabern der Musik geheiligte Stätte, weil Brahms, Liszt, Rubinstein darin konzertiert und weil viele der berühmten Quartette hier zum ersten Mal erklungen sind. Das Besondere an diesem Saal war die schlackenlose Akustik, die Schmucklosigkeit des Raumes in der dekorationsversessenen Gründerzeit, eine absolute Rarität. Und, wie Zweig betont, mit dem Klangerlebnis wie von einem sehr alten Streichinstrument, wie von einer Stradivari, einer Montagnana oder einer Guarneri. Diese Klangerfahrung in Verbindung mit dem Raumerlebnis wurde für Max Reinhardt zum Schlüssel für seine akustische Vorstellung und Forderung an einen Raum, in dem der Schauspieler im Mittelpunkt steht, sein Sprechen zum Kammerton wird. Schauspiel als Kammermusik. Die nächste authentische Spur des musikalischen Erlebens führt in den Prater. Ich erinnere mich genau, ich war auf einem Sängerfest im Prater, natürlich auf der Galerie. 1890 fand in Wien das 4. Allgemeine Deutsche Sängerbundfest statt. 13.000 Sänger überschwemmten die Stadt. Programmatisch und propagandistisch war dieses Fest extrem deutsch-national aufgezogen. Veranstaltungsort war der Prater, denn nur dort war ausreichend Platz für die Massenveranstaltungen der Chorkonzerte. Für diese Konzerte wurde eine eigene, sehr große Festspielhalle gebaut. Es gab Massenumzüge quer durch den Prater, rund um den Ring, ein umfangreiches Rahmenprogramm. War der Besuch eines dieser Chorkonzerte Max Reinhardts erstes Erlebnis Großraumtheater? Einen bleibenden Eindruck aus dieser 15-tägigen Monsterveranstaltung hat der junge Max Reinhardt sicher gespeichert. Wie man Massen gezielt steuert, wie man Chormassen einsetzt als eine Stimme, monophon oder polyphon. Unumgänglich sind die Erinnerungen an die 4. Galerie im Burgtheater. Max Reinhardt beschreibt sie musikalisch vergleichend. Dazu möchte ich erwähnen, es ist sehr bemerkenswert, wenn Reinhardt etwas besonders betont beschreiben, hervorheben möchte. Dann benutzt er wie ein Musiker adäquate musikalische Begriffe, Vergleiche, Vorstellungen, zum Beispiel Stimmen. Gemeint ist der Schauspieler. Stimmen, die wie alte, kostbare Instrumente ein unvergleichlich abgetöntes Orchester bildeten. Oder? Wir konnten die Stücke auswendig, wie man die 5. oder die 9. von Beethoven, Bach, Mozart immer wieder hören konnte. Wer jemals auf der 4. Galerie im Burgtheater war, weiß, dass man de facto weder wirklich etwas sieht oder hört. Besser gesagt, so hört, dass man auch versteht. Aber der echte, wahre Stehplatzbesucher kennt jeden Text. Nichts kann ihn, den Stehplatzbesucher, von seinem imaginierten Kunstgenuss abhalten oder gar stören. Und in diesem Sinn trifft es zu, wenn Reinhardt von sich und seiner musikalischen Geburt schreibt. Ich bin auf der 4. Galerie geboren worden. Spurensuche in Berlin. Ein langjähriger Weggefährte, Bruno Walter, der Dirigent, erinnert sich. Ich lernte einen jungen Schauspieler kennen, der bereits allgemeine Aufmerksamkeit erregt hatte. Es war der 22-jährige Max Reinhardt und wir pflegten, wenn wir die beiden Schwestern, denen unsere Neigung galt, verlassen hatten, in langen Spaziergängen Fragen der Kunst vom Standpunkt tatendurstiger Jugend zu erörtern und was uns an theatralischen und musikalischen Ergebnissen bewegte, durchzusprechen. Reinhardt liebte Musik, er war sehr musikalisch und in den theatralischen Zukunftsträumen, von denen er fantasierte, war einfach von der Unentbehrlichkeit der Musik in allen bedeutenden Momenten des gesprochenen Dramas die Rede. Berlin, 1894. Die Stadt, in die der junge Schauspieler kam, stand ganz im Zeichen der Prosperität. Der totalen Veränderung. Berlin war eine wachsende Stadt. Die Metamorphose der Stadt aus einer gemütlichen, langweiligen Residenzstadt mit ehemals 880.000 Einwohnern wurde zwischen 1880 und 1914 eine Millionenmetropole. Im Osten, im Norden entstanden riesige Industrieanlagen mit rauchenden Schloten. Tristen Mietskasernen, Massenquartieren für die Arbeiter. Im Westen, im Südwesten, mit der alten Mitte, dem alten Stadtkern, das war das zweite Zentrum von Berlin, hier wohnten die Reichen und Schönen, die Beamten, die gehobene Mittelschicht. Hier pulsierte das Geschäftsleben, die Banken- und Finanzwelt. Das Kulturleben prosperierte in dem Maße, wie die Stadt industriell und finanziell wuchs. Der künstlerische und gesellschaftliche Erfolg des Theatermanns Max Reinhardt war Teil dieser Prosperität. Er war an ihr beteiligt. Das Kultur- und Gesellschaftsleben. Es gab das konservative, wilhelminische, rückwärtsgewandte, militärisch dominierte Berlin mit Garde du Corps. Das Donnerwetter, los! Das war nicht nur der ironisch lächelnde Titel einer Revue im Metropoltheater in der Behrensstraße. Das progressive, immer vorwärts drängende, sozial orientierte Berlin, das von Neuem und Neuerungen nie genug bekommen konnte, bemerkenswert demokratisch, trotz Zensur und Militarismus, seinen Kunstvisionen leben konnte. Wohl, weil die offizielle Kunst von Wilhelm II. Bestimmt diese Entwicklungen und Strömungen nicht zur Kenntnis nahm, nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Das Publikum, für das Max Reinhardt spielte, es war konservativ gemäßigt, aufgeschlossen, tolerant, aufgeklärt und im Allgemeinen gut betucht. Einen beträchtlichen Anteil an diesem Publikum bildete das meist jüdische Großbürgertum, wie zum Beispiel Bankiers, Industrielle, die gehobene Mittelschicht. Mit der Einrichtung der Besucherorganisationen, mit den verbilligten Karten für die Berliner Theater, die Volksbühne, erreichte das Theater Max Reinhardts auch mittel- und kleinbürgerliche Schichten. Einen entscheidenden Anteil am kulturellen wie gesellschaftlichen Leben Berlins hatten seit den Tagen des Moses Mendelssohn, der Rahel Varnhagen, der Henriette Herz, die Salons. Sie waren und galten als die Kreativzentren der Stadt. In den Salons wurden die Novitäten gelesen, gehört, oft auch präsentiert, musiziert, diskutiert, je nach Ausrichtung der Salons eben. Max Reinhardt war ein gern gesehener, wenn auch meist etwas schweigsamer Gast. So jedenfalls berichten die Zeitgenossen. Sie erzählten auch von der besonderen Gabe des jungen Darstellers, oft bewundernd, manchmal mit ein wenig Neid gepaart. Max Reinhardt sammelte scheinbar mühelos Anhänger, Bewunderer. Er bildete sich einen Kreis, wir nennen es im 21. Jahrhundert Netzwerk. Kaum in Berlin angekommen, schreibt Max Reinhardt an seinen Freund Berthold Held, der noch im Engagement in Salzburg ist, und zwar am 4. Dezember 1894. Verflossene Woche waren wir im hiesigen Konzerthaus. Herrliche Musik, gutes, gediegenes Orchester, unter künstlerischer Leitung, 70 Personen, prachtvoller Saal, distinguiertes Publikum, schöne Weiber und gutes Bier. Wir haben die Absicht, den Besuch dieser Konzerte zu forcieren. Ich verstehe von Musik nicht viel, bin aber trotzdem oder vielleicht gerade darum sehr empfänglich für sie. Als Schuljunge begann ich einige Monate herumzuklimpern, konnte dem Skalenspiel jedoch keinen besonderen Geschmack abgewinnen, ach und ließ es bald. Ich bin also in akademischer und technischer Beziehung ein Ignorant in der Musik. Aber ich habe mir jedenfalls die volle empfängliche Naivität darin bewahrt, die mir als Zuschauer im Theater naturgemäß schon öfters fehlt. Jedenfalls übt gute Musik stets eine mächtige Wirkung auf mich aus, die mich überrascht und die ich mir nicht recht erklären kann. Neue, ungeahnte Stimmungen erwachen in mir. Alles erweitert sich und ich freue und wundere mich darüber wie ein Kind mit einem farbigen Kaleidoskop. Ich glaube, dass volkstümliche Musikaufführung dem Zweck der Volksbildung weit eher entsprechen als Theatervorstellungen. Bibliotheken, Musik verinnerlicht, befruchtet Seele und Fantasie. Diese Zeilen enthalten Überraschendes. Bereits zu diesem Zeitpunkt, Max Reinhardt ist 21 Jahre alt, bringt der Briefschreiber sehr genau seine Ziele, seine Empfindungen zu Papier. Und er lässt nicht den geringsten Zweifel daran, was sein Ziel ist. Programm und Zukunftsversprechen, so könnte man diesen Brief interpretieren. Das Volksstück mit Musik, wie oben genannt, bleibt und ist eine Idee fix. Der Schlüsselsatz ist: Ich glaube, dass volkstümliche Musikaufführung dem Zweck der Volksbildung weit eher entsprechen. Das Gedankenspiel dazu, nicht nur Sprechtheater zu inszenieren, kehrt in einer Variante in einem Briefentwurf wieder, geschrieben 1931. In der fantastischen Welt des Offenbachschen Werkes ist Gelegenheit, diese beiden Elemente des Theaters zu gestalten, wenn es gelänge, diese Kunstgattung einem großen Publikum nahezubringen. So wäre die wesentliche Aufgabe eines Volksstücks erfüllt. Der Weg des jungen Schauspielers Max Reinhardt, der 1894 beginnt, Berlin für sich zu erobern, dann als Mitglied eines Ensembles, das im Sommer auf Tournee geht, ein Kabarett gründet und so weiter und so fort. Diese Eroberungsgeschichte wird Madame Silhouette vortragen. Auf der kleinen Bühne von Schall und Rauch, auch kleines Theater genannt, gibt es einen vielfältigen, breit gefächerten Spielplan. Opernparodie, Kammermusik, Pantomime, Soloabende mit Volksstückcharakter und Einakter und so weiter. 1893 hatte Reinhardt eine erste Begegnung mit dem Œuvre von Jacques Offenbach. Er spielte den Merkur in Orpheus in der Unterwelt. Das kleine, einaktige Singspiel »Hanni weint, Hansi lacht« ist wahrscheinlich seine erste Begegnung als Regisseur mit dem Komponisten. Bevor das Deutsche Theater in Deutsches Theater umbenannt wurde, war es Berlins führendes Operettenhaus. Als Friedrich-Wilhelm-Städtisches Theater mit einer bis 1860 zurückreichenden Offenbach-Tradition. Diese erste kreative Begegnung mit dem Œuvre von Offenbach als Regisseur blieb nicht folgenlos. Das nächste Stück von Offenbach, das er inszenieren wollte, auch schon plante, war das Pariser Leben. Es wurde nie realisiert, wurde zur Lieblingsidee, die Reinhardt mit Konsequenz und Nachdruck verfolgte, bis in die 20er Jahre hinein. 1906 brauchte der Theaterdirektor Reinhardt ein Zugstück, um auch während der spielfreien Zeit sein Theater zu bespielen. Theater ohne Subventionen konnten sich spielfreie Wochen finanziell nicht erlauben. Es sollte sogleich sein Abschiedsstück sein. Dann gab Reinhardt das neue Theater auf, um das Deutsche Theater zu seinem Erfolgsmodell zu machen. Nichts entsprach seinem unerschöpflichen Spieltrieb mehr als Orpheus in der Unterwelt, eine Opera Buffon. In einer Opera Buffet Buffon, das ist Orpheus in der Unterwelt, ist alles erlaubt. Von der Mythentravestie bis zum Märchenspiel reicht der Bogen. Musikalisch steht die hochgezüchtete Koloratur unverbunden neben dem Gassenhauer. Der höfisch gezirkelte Tanz neben dem scheinbar ungezügelten Cancan. Die Folie des Spiels ist die ungebändigte Lust am Schaugepräge, an der Illusion. Otto Klemperer, der nach der Premiere die Vorstellung von Oskar Fried übernommen hatte, erinnert sich. Reinhard wollte Offenbachs Orpheus in der Unterwelt einstudieren, und zwar mit Schauspielern. Vorher wollte er sich aber die Musik, die er nicht kannte, vorspielen lassen. Oskar Fried, der singen sollte, bat mich, ihn zu begleiten. Nach dem Vorspiel fragte Reinhard, wie lange es dauern würde, den Chor vorzubereiten. »Ungefähr 2 Wochen«, antwortete ich kühn. »Sie sind wohl noch sehr jung«, war die trockene Antwort. »Erst jetzt dämmerte mir, dass der Chor ja auswendig singen musste.« Lernen musste ich jedoch, dass Schauspieler, anders als Sänger, für ihren Einsatz nicht auf den Dirigenten warten. Reinhard spielte erstmals genussvoll mit der Offenbachiade. Was ist eine Offenbachiade? Spiel im Spiel. Das Spiel mit der Maske, die Inversion, denn nichts ist so, wie es scheint. Umkehrung einer Realität in die Irrealität. Gepaart mit der Lust am Schaugepränge, an der Illusion. Ein schwereloses, unterhaltsames Spiel, doch nie nur Unterhaltung an sich. Ironische, satirische Kritik am Zeitgeschehen, an den Zeitgenossen. Gottfried Reinhardt berichtet sehr dezidiert, dass Max Reinhardt Operette, ausgenommen eben die Offenbachsche Operette, als theatralisches wie musikalisches Genre ablehnte. 1929 ist Max Reinhardt erneut auf der Suche nach einem Erfolgsstück für die Sommerwochen. Er denkt dabei an La Vie Parisienne. Er möchte diese Idee endlich realisieren. Daraus wurde die Fledermaus, von der Gottfried Reinhardt nach der Premiere behauptet, Reinhardt nahm der Verknüpfung von begnadeter Musik und billigem Schwank die Zufälligkeit. Er nahm dem Schwank das Billige und der Musik die theaterfeindliche Vormachtstellung. Der Plot der Fledermaus könnte von Offenbach sein. Nichts ist so, wie es scheint. Was hat Gottfried Reinhardt missverstanden? Die Idee, die Fledermaus zu inszenieren, hatte Erich Wolfgang Korngold, denn er wollte keinesfalls das von Reinhardt vorgeschlagene Pariser Leben bearbeiten oder dirigieren. Mit der Zusammenarbeit an der Fledermaus aus der Begegnung Korngold-Reinhardt beginnt ein ganz besonderes Kapitel in der Werkbiografie der beiden Künstler. Entsteht mehr als nur eine Arbeitsgemeinschaft. Luzi Korngold erinnert sich an die Anfänge. Max Reinhardt ließ anfragen, ob Erich La Vie Parisien von Offenbach für das Deutsche Theater in Berlin bearbeiten und dirigieren wolle. Um nicht unhöflich zu erscheinen, ging er doch zu Reinhardt ins Theater in der Josefstadt. Er kam mit einem amüsiert verlegenen Lächeln und einem Kontrakt von dort zurück. Er hatte Reinhardt seine Zweifel an La Vie Parisienne mitgeteilt und die Sache damit für erledigt gehalten. Der erwiderte aber nur ruhig, was würden Sie sonst vorschlagen? Darauf Korngold, warum machen Sie nicht die Fledermaus? Luzi Korngold erfährt von den Proben in Berlin, der Arbeitsatmosphäre aus den Briefen ihres Mannes. Ich sollte erst zu den letzten Proben nachkommen und erhielt begeisterte, aber kurze Briefe. Die Partitur des Werkes blieb unberührt. Was hinzukam? Kleine Szenen, alles von Strauß, begleitete Erich im Orchester vom Klavier aus. Reinhardt war unerschöpflich im Erfinden von Versen, die bald als Rezitativ, bald als Gesangsnummern sich dem Werk einfügten. Erich fand für ihn die passenden Straußwalzer. Oft nur ein paar Takte. Und was stets Reinhardts Bestreben gewesen war, das Publikum mit einzubeziehen, eine Brücke zwischen Bühne und Zuschauerraum zu bauen, hier hatte es die höchste Vollendung gefunden. Es gibt aber auch gegenteilige Berichte von Musikern nach dem Besuch einer Vorstellung der Fledermaus. Reinhardt nahm keine Rücksicht auf die Sänger und ihre spezifischen vom Singen wie vom musikalischen bestimmten Erfordernisse. Das Spieltechnische stand absolut im Vordergrund. Korngold begleitete und dirigierte vom Klavier aus. Er war gezwungen, den Ton, die Einsätze für Sänger wie für das Orchester schweben zu lassen. Im Nachlass Max Reinhardt in Wien im Theatermuseum liegt die Textfassung zur Fledermaus. Zusammen mit dem nach der Aufführung gedruckten Klavierauszug, den Berichten und Beschreibungen der Zeitgenossen, ergibt sich ein instruktiver Einblick in die Werkstatt der Zusammenarbeit von Regisseur und Komponist bzw. Dirigent. Hier einige Beispiele zur Illustration. Zur Ouvertüre gibt es den Reinhardtschen Auftakt. Man könnte diesen auch als Signe Reinhardt bezeichnen. Das ist hier die Auftrittspantomime des Dr. Falk als Fledermaus. Erster Akt. Szene zwischen Rosalinde und Adele. Rosalinde entledigt sich kichernd mit Hilfe von Adele ihrer vielen Unterröcke. Dazu gibt es einen neuen Text, unterlegt mit Musik aus dem Spitzentuch der Königin. Das ist eine Operette von Johann Strauss. Zweiter Akt. Die eintreffenden Gäste, geladen zum Ball bei Orlowski, treten nicht einfach auf, formieren sich, stellen sich als Chor auf, sie kommen herein in größeren oder kleineren Gruppen, sehr animiert in eine Unterhaltung vertieft, begrüßen sich, stellen einander vor und so weiter. Dazu improvisiert Korngold auf seinem kleinen Klavier. Das ist eine Art Reiseklavier nach der Musik von Johann Strauss. Gottfried Reinhardt schreibt über diese Aufführung. Der Akzent aus dem Schauspielerischen hatte Änderungen in der Partitur notwendig gemacht. Melodien mussten ins Orchester verlegt werden. Im Übrigen erforderte der freie, tänzerische und sprachlich-rhythmische Stil der Regie mehrere musikalische Einlagen. Im ersten Bild der Auftakt. Eine stumme, von Musik begleitete Szene schien den Geist des Stückes zusammenzufassen und die Richtung anzugeben. Musik liegt in der Luft. Sie beschwingt den Gast. Die Zigarettenspitze wird zum zwanglosen Taktstock. Der zweite Akt. Die Gäste versammeln sich. Klatsch, Palando, skandiert Vorfreude mit rhythmisch pointierten Gesten. Vorstellung. Dieses Mtata explodiert in dem großen Walzer, der die Bühne und die Paare zum Drehen bringt. Sie ergießen sich in den nun im Blickfeld wirbelnden Ballsaal und werden vom Fest, das bereits im vollen Gang ist, geschluckt. Ein Menschenknäuel öffnet sich wie eine Blütendolde, deren Blätter, die Oberkörper, sich rückwärts biegen, um den letzten Tropfen Champagner auszuschlürfen. Die Majestät wird anerkannt, alles ist ihr untertan. Komödie, Koloratur, schwingende Beine, das Keb der Fledermaus tauchen unter in der quirlenden, jubelnden Polyphonie, über der der Vorhang fällt. 1931, Offenbach, Hoffmanns Erzählung. Offenbachs Œuvre für Reinhardt mehr als eine künstlerische Herausforderung, eine Obsession. Wie Gottfried Reinhardt meint, waren es das Fantastische, die Groteske, die Reinhardt faszinierten, magisch anzogen? Ich meine, es ist die komponierte Grenzüberschreitung. Kunst und Wahn, das Unbewusste, der Traum, der den Künstler Reinhardt fesselte, magisch anzog. Der Regisseur suchte die Herausforderung. Im Nachlass Reinhardt im Theatermuseum fand ich einen Briefentwurf, der anfänglich sehr nüchtern auf die alltägliche Überlegungen zur Regie, zur Zusammenarbeit eingeht, auf die Publikumsverführung durch gesteigerte Wirkung des Szenischen abzielt. Es folgen Bemerkungen zur Gattung Oper, Steigerung der Wirkung durch die Bearbeitung des Textbuchs mit den eingestreuten neuen Prosaszenen. Doch in den Nebensätzen verbirgt sich die Reinhardtsche Vision. Max Reinhardt an Leo Blech, den Dirigenten, der auch für die musikalische Fassung der Oper verantwortlich sein wird. Hoffmanns Erzählungen zu inszenieren ist schon ein alter Traum von mir. Ich glaube überhaupt, dass die nächste Zukunft eine engere Verbindung von Schauspiel und Musik bringen wird. In der fantastischen Welt des Offenbachschen Werkes ist Gelegenheit, diese beiden Elemente des Theaters zu gestalten. Wenn es gelänge, diese Kunstgattungen einem großen Publikum nahezubringen, so wäre die wesentliche Aufgabe eines Volksstücks erfüllt. Mit dem Hinweis, dass die nächste Zukunft eine engere Verbindung von Schauspiel und Musik bringen wird, formuliert Reinhardt den Trend der Zeit, wie auch seinen angestrebten, immer wieder formulierten Anspruch, Wort und Ton dem Drama gemäß zusammenzubringen, Musiktheater zu inszenieren. Aber konnte der Showman Reinhardt, dem alles, was er in die Hände nahm, zum fantastischen Spiel geriet, im Fall von Hoffmanns Erzählungen diesen Spieltrieb zügeln? Der Versuchung widerstehen, aus dem rätselhaften Torso des Komponisten Offenbach das herauszulösen, was sein innerstes Wesen ausmacht? Das Unbewusste, der Traum, der Albtraum, das Böse, die Gratwanderung zwischen Kunst und Wahn? Nach der Analyse der Rezensionen zu Hoffmanns Erzählungen fällt auf. Es wird akribisch und getrennt berichtet über die Leistungen der Schauspieler, die auch singen müssen, sowie das Orchester und den Dirigenten. Einzig Alfred Polgar unternimmt in seiner Rezension den Versuch einer Gesamtbeurteilung. Offenbachs fantastische Oper durch Kulissenzauber, Ballett, musikalische Zutaten, wie auch durch harte Mittel des Dialogs zu einem pompösen Schaustück gestreckt, mächtig aufgeblasenes Theater. Reinhardt hat großen Atem. In den Absichten Reinhardts lag es wohl, ein Theaterwerk herzustellen, das breitestem, wie auch sogenanntem besserem Publikum behagen, das Massenabsatz finden und doch hohem Anspruch genügen soll. Aber, so meint Polgar weiter, es wäre eben Theater im Theater. Theater zum Quadrat ist nun einmal ein Lieblingsspiel des potenzierten und potenzierenden Theatermannes Reinhardt. Erleichtert stellt Alfred Polgar dann abschließend fest, dass Leo Blech seine schützende, abwehrende Hand über den Komponisten Offenbach und seine Musik hält. Über Offenbachs noch im Schweren geisterhaft leichte, hier auch dunkle Fittiche tragende Hoffmann-Musik, die Lebensfreunde nicht verneint, aber Lebensangst bekennt, er macht den besonderen Absichten der Neuinszenierung ein Mindestmaß an Zugeständnissen. Fast hat man den Eindruck, als wäre manchmal, um der Oper zu sichern, was der Oper ist, sein Taktstock dem viel zittrigen Zauberstock Reinhardts in die Quere gekommen. Polgar legt mit einem Satz bloß, was den Sprechtheaterregisseur Reinhardt vielleicht auch zu einem kongenialen Musiktheaterregisseur hätte werden lassen können. Er schreibt: Zur Gipfelhöhe gelangt das Musikalische der Aufführung in der Antonia-Szene, da wo es auch im Oeuvre selbst an die Bezirke des Ekstatischen und Tragischen rührt. Hier hat auch Reinhardt seine beste halbe Stunde. Hier sind seine Sänger schauspielerisch gelockert, die dramatische Bewegung groß, in steter Steigerung. Max Reinhardt, 1943, in einem undatierten Briefentwurf, geschrieben für den Drehbuchautor Ben Hecht, entwirft den Plan zu einer amerikanisierten, schönen Helena. Er beschreibt seine große Faszination, die das Offenbachsche Oeuvre auf ihn ausübt. Allerdings geht seine Fantasie ganz andere Wege. Die Reinhardtsche Vorstellung einer theatralischen Präsentation der Belle Hélène von Jacques Offenbach als Einheit von Wort und Ton, als satirisch-ironisches Spiel komponiert, führt zu einer Art Kettenreaktion von Überarbeitungsmechanismen, endet in der Vision einer sehr puritanischen Neufassung. Reinhardt ist der Meinung, dass in dem französischen Original die Musik einen großen, der Dialog einen viel zu kleinen Spielraum hatte. Der Theatermann Reinhardt, der Regisseur Reinhardt, fühlt sich von der Musik Offenbachs entmachtet.